Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Zitterpartie zu Ende. Das Rentenpaket der Koalition bekommt seine Mehrheit, präzise die erwünschte Kanzlermehrheit. Mitgehört hat Achim Truger, Mitglied im Sachverständigenrat Wirtschaft, ein Wirtschaftsweiser. Also guten Tag.
Guten Tag, Frau Becker.
Herr Truger, um damit zu starten, ist es gut, dass diese Rentenzitterpartie vorbei ist?
Ja, natürlich ist das gut. Die wirtschaftliche Lage ist ja problematisch. Also ich beschränke mich jetzt mal auf die wirtschaftliche Lage. Und Instabilität, politische Instabilität wäre Gift auch für die wirtschaftliche Erholung. Und dass jetzt auch so ein klares Ergebnis am Ende rausgekommen ist, ist auf jeden Fall eine gute Nachricht.
Meine Beobachtung, gestützt auch durch diesen offenen Brief von 22 Ökonominnen und Ökonomen, ist, dass eine Mehrheit der Volkswirtschaftler sehr einhellig dieses Reformpaket ablehnt, obwohl es ja auch nur eine Art Vorschaltgesetz ist. Und das gilt ja auch für Ihre Kolleginnen und Kollegen unter den Wirtschaftsweisen, die da sehr kritisch sind. Diese Einhelligkeit, dieser Mainstream in der Bewertung, wie kommt das? Haben die besseren Argumente?
Na, ich glaube nicht. Wenn Sie da genau hinschauen, ist es mit der Einhelligkeit auch nicht so weit her. Man kann sozusagen jetzt es sind ja 4 Maßnahmen in dem Rentenpaket. Und da finden sich dann Leute, die eher gegen das eine sind oder eher gegen das andere. Und wenn Sie dann genau hinschauen, was dann die Konsequenzen sein sollen, also warum man dagegen ist, werden Sie auch keine Einigkeit finden. Ich glaube, der Eindruck täuscht so ein bisschen. Aber es stimmt schon, dass sehr viele Ökonominnen und Ökonomen grundsätzlich an die gesetzliche Rente wollen und das Rentenniveau runterfahren wollen. Und wenn dann natürlich die Regierung etwas macht, was das Rentenniveau stabilisiert, dann laufen sie dagegen Sturm.
Nun sind Sie ja, Herr Truger, von den Gewerkschaften vorgeschlagen worden für den Sitz im Sachverständigenrat. Ist man da immer so ein bisschen zwangsläufig isoliert in diesem Gremium? Oder wie kommt es dazu, dass Sie sagen, dass ja auch es sehr einhellig diesen Wunsch gibt, diese Haltelinie kritisch zu sehen?
Also nochmal, einhellig ist da gar nicht. Es gibt auch Ökonomen und Ökonomen, die es anders sehen. Dazu zähle ich mich auch. Und ich glaube, dass ich jetzt aufgrund meiner Nominierung durch die Gewerkschaften ständig Minderheitspositionen vertreten würde, das stimmt nun nicht. Ich bin seit 2 Jahren unter der Gruppe von 4 Ökonomen im Sachverständigenrat, die Mehrheitsmeinung darstellt. Also von daher ist das, glaube ich, jetzt nicht so eine Grundsatzfrage, die man daran festmachen kann. Der Punkt ist nur, selbst wenn Sie der Meinung sind, dass das in die falsche Richtung geht, muss man sich doch sehr fragen, ob man dann so einen Aufruf unterzeichnet, das medial verbreitet und damit Öl ins Feuer gießt. Weil Sie müssen sich immer fragen, was verhindern Sie und was erreichen Sie? Und wenn jetzt tatsächlich dieses Rentenpaket verhindert worden wäre, dann wäre das eine effektive Zusatzbelastung, Kostenbelastung von 0,3% des Bruttoinlandsprodukts gewesen. Und ich würde mal sagen, das ist nichts, wofür man in der Form eine Regierungskrise dann in Kauf nehmen wollte.
Steht denn wirklich hinter dieser großen Kritik, die geäußert wurde an der Haltelinie, an dem Niveau, steht da wirklich dieser große Konflikt Jung gegen Alt?
Nein, ich würde das nicht so sehen. Wenn Sie das Rentenniveau kürzen, dann werden ja auch die Jungen, die heute einzahlen, später weniger Rente bekommen. Muss man sich also ziemlich genau anschauen. Und die Stabilisierung des Rentenniveaus ist ganz wichtig, weil die Renten ja heute schon nicht besonders hoch sind. Und wenn das Rentenniveau immer weiter runtergeht, dann fallen immer mehr Menschen, die auch lange eingezahlt haben, am Ende, wenn sie relativ geringe Löhne bekommen haben, fallen aufs Grundsicherungsniveau. Und dann können sie dieses Rentensystem am Ende politisch vergessen, weil es sich dann nicht mehr lohnt, einzuzahlen. Das heißt, wenn Sie diesen Stabilisierungsfaktor gesetzliche Rente, von dem die meisten Menschen größtenteils leben müssen im Alter, wenn Sie das irgendwie stabilisieren wollen, dann müssen Sie das mit einem bestimmten Rentenniveau auch hinbekommen. Ansonsten erodiert Ihnen das System komplett und dann kriegen Sie natürlich Chaos und die Altersarmut steigt. Und das sozusagen noch weiter zu befördern, ist aus meiner Sicht der völlig falsche Weg.
Gucken wir ein bisschen drauf, was jetzt begleitend zu diesem Rentenpaket aufgeploppt ist an Reformideen für die nachfolgende große Rentenreform. Es gab ja zum Rentenpaket so einen Entschließungsantrag, mit dem man die Kritiker in der Union zufriedenstellen wollte. Der ist dann am Ende doch nicht zur Abstimmung gebracht worden. Aber gab es Punkte, die Sie darin besonders bemerkenswert fanden?
Also da muss natürlich alles auf den Tisch und es ist klar, dass jetzt viele von den Ökonominnen und Ökonomen die sich so gegen das Rentenpaket gewandt haben, dass sie es dann besonders wichtig finden, dass man eigentlich dann im Grunde genommen das, was jetzt beschlossen worden ist, wieder abwickelt und vom Tisch nimmt. Ich glaube, das muss es aber nicht sein. Ich glaube, man sollte, wie ich ja eben schon gesagt habe, schauen, dass man das Rentenniveau tatsächlich stabilisiert bekommt. Und dann muss man sich überlegen, wie man das vernünftig hinbekommt. Und da gibt es jede Menge Stellschrauben. Eine Sache, die wir als Rat auch gemeinsam durchaus vertreten haben vor 2 Jahren, als wir ein Kapitel gemacht haben, war, dass man sagte, die Selbstständigen beispielsweise, die nicht obligatorisch abgesichert sind bisher, also in keinem Versorgungswerk drin sind, die fallen ja häufig, wenn sie nicht genug vorgesorgt haben, und das kommt häufig vor, fallen sie dann am Ende der Allgemeinheit zur Last, indem sie in die Grundsicherung kommen. Wenn die jetzt alle einzahlen würden in die Rente, dann hätte man über einen langen Zeitraum die Einnahmen erhöht, damit das System stabilisiert. Und man würde auch vermeiden, dass die Allgemeinheit dann auf andere Art und Weise, wenn die Menschen alt sind und nicht vorgesorgt haben, dann dafür aufkommen muss. Das ist zum Beispiel eine Maßnahme, die sehr sinnvoll ist. Und dann muss man tatsächlich schauen, also es wird ja immer wieder über das Renteneintrittsalter gesprochen. Das ist etwas, was jetzt auch noch ein bisschen Zeit hat. Bis 2031 steigt das noch auf 67 Jahre ja schrittweise an. Und danach muss man schauen, was man dann macht. Und wenn es dann tatsächlich Regelungen gibt, mit denen man auch vermeidet, dass Menschen, die gar nicht länger arbeiten können, weil sie es gesundheitlich nicht durchstehen, wenn man da Regelungen trifft, da kann man sicherlich auch irgendwann drüber sprechen, ob man da das Renteneintrittsalter erhöht. Dann hat man wieder mehr Menschen, das wird länger eingezahlt, das stabilisiert auch das System. Und so gibt es eine ganze Menge Stellschrauben, mit denen sie das gut stabilisieren können.
Um nochmal drauf zu gucken, was so kommen könnte und als Maßstab dafür diesen Entschließungsantrag zu nehmen. Ein Punkt, der in der Union besonders strittig war, das war der Auftrag an die künftige Rentenkommission die künftige Reformkommission zu überlegen, ob man Beiträge auch auf andere Einkünfte erheben könnte, auf Kapitaleinkünfte beispielsweise. Nun, ich sagte, das Ganze ist wieder in der Schublade gelandet, aber dieses Thema zieht immer weiter Kreise. Wie stehen Sie dazu?
Also grundsätzlich, dass man sozusagen die Einnahmebasis verbreitert und dann auch Kapitalerträge verbeitragt, darüber kann man schon nachdenken. Ich würde eher sagen, wenn man es beim lohnbasierten System lässt, kann man auch über die Beitragsbemessungsgrenze nochmal sprechen und da im System gucken, was man damit dann macht. Aber grundsätzlich kann man das schon auf den Tisch lassen. Wäre auch eine Stellschraube.
Und ein weiterer Punkt in diesem Entschließungsantrag könnte aber auch ein Wegweiser sein, wohin es mit der anschließenden großen Rentenreform gehen könnte. Das ist, dass die kapitalgedeckte private Vorsorge künftig eine größere Rolle spielen soll. Mit der Riester-Rente hat das schon mal nicht geklappt. Was müsste passieren, damit sich das nicht wiederholt?
Naja, bei der Riester-Rente gibt es mehrere Probleme. Und ein Problem ist, dass letztlich die Versicherungen und die Anbieter da über Gebühren viel abziehen, das dann sehr renditeschwach wird und die Menschen am Ende wirklich eine geringe Rendite und keinen hohen Kapitalstock haben. Ich will vielleicht nochmal grundsätzlich sagen, man soll sich von dieser kapitalgedeckten Rente nicht zu viel versprechen, denn dass am Ende weniger Menschen arbeiten, weil es einfach mehr Alte gibt und weniger Junge, das ändert nichts. Und wenn sie den Alten ein Leben in Würde zugestehen möchten, wovon ich ausgehe, dann heißt das auch, dass relativ die Alten dann mehr bekommen müssen. Und da können sie irgendwie, wenn sie dann viel ansparen und auf den globalen Kapitalmärkten irgendwie vorsorgen, dann lösen sie dieses Problem nicht. Und zudem haben sie große Risiken bei der kapitalgedeckten Rente, weil es da halt von den Finanzmärkten abhängt am Ende, wie hoch die Rente ausfällt. Und wir haben ja gesehen, dass doch das ganze Welthandels-, Weltfinanzsystem unsicherer wird und sich sozusagen darauf zu verlassen, dass wenn man heute da größere Beträge reinsteckt, dass das dann alles wunderbar hübsch wächst und man in 30, 40, 50 Jahren dann davon leben kann. Das ist schon eine ziemliche Wette, die man da eingeht.
Ich hätte gerne noch eine Antwort von Ihnen, vielleicht ein bisschen kurz. Wie Ihre Erwartungen an diese Rentenkommission sind, die ja jetzt früher als geplant aktiv werden soll? Die muss ja das Rad nicht neu erfinden. Es gab schon hinreichend Kommissionen zur Rente. Die wird also weniger ein Erkenntnisproblem haben als vielleicht ein Umsetzungsproblem. Wie sind Ihre Erwartungen?
Also ich glaube, dass man sich über die Zielsetzungen verständigen muss. Und am Ende müssen die verschiedene Optionen auf den Tisch legen und so der Politik eine ausgewogene Kompromissfindung ermöglichen.
Achim Truger war das, vielen Dank. Achim Truger ist Mitglied im Sachverständigenrat Wirtschaft und er ist Professor für Sozioökonomie an der Uni Duisburg-Essen. Ich danke Ihnen fürs Gespräch.